Deutschlandfunk, Europa heute.
Revolution rufen einige Beobachter, seit sich die EU-Schwergewichte Frankreich und Deutschland auf einen Corona-Wiederaufbaufonds für die EU verständigt haben. Die Europäische Union steht nach dieser Interpretation gerade vor dem Hamilton-Moment. Alexander Hamilton, das war der erste Finanzminister der USA. Er hatte kurz nach der Gründung des Staates die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht. Nun also wollen auch die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident der EU ermöglichen, gemeinsam Schulden zu machen, in einem begrenzten Rahmen allerdings. Den sogenannten sparsamen Vier aus Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark geht das allerdings viel zu weit. Sie fürchten den Weg in die Schuldenunion. Noch ist nicht klar, wer sich am Ende durchsetzt, doch klar ist, es wird Gewinner und Verlierer geben. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit unserem Prag-Korrespondenten Kilian Kirchgessner. Herr Kirchgessner, Tschechien gilt als Nahtstelle zwischen Ost und West. Beim Wiederaufbaufonds allerdings verlaufen die Trennlinien eher zwischen Nord und Süd. In welchem Lager verorten Sie denn die tschechische Regierung?
Naja, man könnte sagen, Tschechien macht sein eigenes Lager auf. Der Premierminister Andrej Babiš hat beides in einer ersten Reaktion abgelehnt, den Plan von Merkel und Macron ebenso wie den Vorschlag aus Österreich von Sebastian Kurz. Bei ersterem, bei dem Merkel-Macron-Plan, gefällt ihm nicht, dass Tschechien als eines der am wenigsten verschuldetsten Länder in Europa mit in die Verantwortung für andere genommen wird, die nicht so gut gewirtschaftet haben, so Babiš wörtlich. Und beim Vorschlag von Sebastian Kurz wiederum ist auch etwas dabei, was ihm nicht gefällt, nämlich dass die EU Geld in Form von Krediten an die Mitgliedsländer verteilen solle. Denn da sagt Babiš, solle man dabei bleiben, was von der Europäischen Union in die Mitgliedsländer kommt, sind Subventionen, die nicht zurückgezahlt werden müssen und eben nicht gemeinsam aufgenommene Kredite. Diese ablehnende Haltung übrigens werfen Kommentatoren in Prag der hiesigen Regierung durchaus vor. Man habe die Chance verpasst, so hieß es bei mehreren Zeitungen, als konstruktiver Spieler wahrgenommen zu werden und nicht bloß als einer, der selbst die Hand aufhält und ansonsten alles blockiert.
Bevor wir über tschechische Schulden sprechen, lassen Sie uns mal auf das Stichwort Solidarität schauen. Wie haben die Tschechen auf die dramatische Entwicklung im März und April, besonders in Spanien und Italien, also in Südeuropa, reagiert?
Es wurden tatsächlich einige Patienten in hiesigen Krankenhäusern behandelt. Das hat es gegeben. Rhetorisch allerdings teilt Andrej Babiš, der Premierminister, aus, genauso wie in der Debatte auch über den Wiederaufbaufonds. Man dürfe jetzt nicht diejenigen bestrafen, die die Krise gut gemeistert haben, sprich also Tschechien, und die belohnen, die das nicht geschafft hätten, sprich vor allem Italien. Da ist also durchaus eine harte Rhetorik zu erkennen.
Tschechien ist seit seinem Beitritt zur EU ein sogenanntes Nehmerland, bekommt also mehr aus den Brüsseler Töpfen, als es einzahlt. Registrieren Sie eine Bereitschaft in Politik und Gesellschaft, nun mehr Lasten zu schultern, was ja möglicherweise dann auf Tschechien zukommen könnte?
Das ist eine Debatte, die hier schon länger geführt wird. Vor allem wurde sie geführt in den Verhandlungen über den neuen Finanzrahmen der Europäischen Union. Es ist so, dass Tschechien sich wirtschaftlich ausnehmend erfolgreich entwickelt hat über die letzten Jahre. Das Bruttosozialprodukt liegt höher als bei vielen südeuropäischen Ländern. Da hat Tschechien inzwischen also wirklich den Status des osteuropäischen Aufholjagdlandes verloren. Allen ist eigentlich klar, das muss sich entsprechend niederschlagen, auch im EU-Haushalt. Aber die Abwehrschlachten waren schon vor der Corona-Krise gewaltig, dass also Tschechien etwas von seinen Subventionen abgeben soll. Und ich kann mir vorstellen, dass es nach der Corona-Krise durchaus nicht geringer wird, was die Abwehrhaltung anbetrifft.
Zentraler Kritikpunkt beim Wiederaufbaufonds ist der Weg in Richtung einer Vergemeinschaftung von Schulden. Ist diese Vergemeinschaftung für die Politiker in Prag ein Tabu oder geht es in der tschechischen Debatte gerade vor allem um die konkrete Ausgestaltung der geplanten Corona-Hilfen?
Tschechien hat da auch eine lange Tradition, wenn es um diese Überlegungen geht, nämlich im Zusammenhang mit der Euro-Einführung. Obwohl Tschechien wirtschaftlich so gut dasteht und eigentlich die Kriterien für die Euro-Einführung erfüllt, hält man an der tschechischen Krone nach wie vor fest. Und das ist vor allem geschuldet den Erfahrungen aus dem Jahr 2009 der Vergemeinschaftung der Schulden, die damals eben auch befürchtet worden ist. Interessant ist da der Blick in die ärmere Slowakei, in das Nachbarland. Da gibt es seit 2009 den Euro. Direkt bevor die Krise angefangen hat, hat man dort also umgestellt auf die Gemeinschaftswährung. Und die Slowaken haben zähneknirschend die Rettungspakete mit unterstützt, ohne aber jemals die Zugehörigkeit zur Eurozone in Frage zu stellen. Im Moment ist in der Slowakei die Debatte auch wieder eine ähnliche, wo man sich fragt, wird diese Frage nach dem Wiederaufbaufonds, wird das also stärker zu einem Föderalstaatsprinzip innerhalb der Europäischen Union führen und ist man darauf dann schon vorbereitet? In der Slowakei ist die Antwort tendenziell ein Ja. Da gibt es jetzt eine neue Regierung. Auch die hat jetzt gerade vor der Corona-Krise angefangen, ihr Amt anzutreten. Und da gibt es ein Bekenntnis, so ist jetzt der Stand zumindest, zu einem transatlantischen und proeuropäischen Kurs. Das ist schon mal ein starkes Signal. Aus Tschechien gibt es ein solches Signal, was jetzt die Wiederaufbauhilfe anbetrifft, in dieser starken Form bis jetzt noch nicht.
Jetzt haben Sie schon den Blick in die Region geweitet. In der Migrationskrise, da haben die Staaten in Mittel- und Osteuropa ihre Interessen in der sogenannten Visegrad-Gruppe gebündelt. Spielt dieser Zusammenschluss auch bei der aktuellen historischen Weichenstellung eine Rolle?
Man trifft sich weiterhin in der Visegrad-Gruppe, ja, und Angela Merkel hat den Plan von der Wiederaufbauhilfe ja auch in einer gemeinsamen Videokonferenz den Visegrad-Regierungschefs gemeinsam vorgestellt. Eine gemeinsame Antwort allerdings gibt es nicht. Das merkt man ja tatsächlich auch daran, wie unterschiedlich schon Tschechien und die Slowakei da antworten und wie unterschiedlich da die Haltungen sind. Auffällig ist nichtsdestotrotz in der Corona-Krise, dass eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Visegrad-Staaten es gibt, nämlich die Abschottung der Grenzen, die Abriegelung der Grenzen. Das betreiben alle Länder und das betreiben die Visegrad-Länder übrigens auch untereinander. Selbst Tschechien und Slowaken, die ja sehr eng miteinander verbunden sind, können nicht so ohne weiteres über die Grenze. Das ist die große Gemeinsamkeit in dieser Krise, was da jetzt den Wiederaufbaufonds angeht. Da scheint man noch an einer gemeinsamen Antwort zu arbeiten.
Nun machen Deutschland, machen die Tschechen die Grenzen zu Deutschland und Österreich, glaube ich, heute wieder auf. Wie kann man allgemein sagen, wie ist der Zustand, wie gut ist Tschechien durch diese Corona-Krise gekommen?
Die Grenzen, die aufgemacht werden, gelten vor allem für Pendler, für Tschechen, die nach außen reisen. Der Grenzverkehr von ausländischen Staatsbürgern nach Deutschland ist nach wie vor eingeschränkt. Wie ist das Land von der Pandemie betroffen? Es hat sich gezeigt, dass bei der letzten Krise 2009 die starke Industrieorientierung und die starke Exportorientierung von Vorteil waren. Daran hat sich nichts geändert an dieser Ausrichtung der Wirtschaft. Ob das auch diesmal helfen wird, das muss sich aber erst zeigen.
Einschätzungen waren das aus Prag von unserem Korrespondenten Kilian Kirchgessner. Besten Dank.